Neue Musik.
Mit Friederike Westerhaus. Hallo, grüße Sie herzlich. Und bei mir ist wieder Ingo Metzmacher, Dirigent und Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen. Grüß dich, Ingo, hallo.
Grüß dich.
Ingo, und wir schauen auf dein großes Finale bei den Kunstfestspielen. Du setzt wirklich einen glanzvollen Höhepunkt zum Abschluss deiner Intendanz dort mit einem Konzert, was sich ganz und gar mit der Musik von Charles Ives beschäftigt. Und den stellen wir auch heute in den Mittelpunkt dieses Podcasts. Charles Ives, der ist für dich wirklich super wichtig gewesen in deiner eigenen Beschäftigung mit der Musik, oder?
Ja, war die Tür, durch die ich in die Welt der Moderne in der Musik gegangen bin. Die Tür, die sich für mich geöffnet hat. Die erste Tür war Charles Ives. Insofern hat er mich sehr geprägt. Auch meine erste CD mit dem Ensemble Modern hieß A Portrait of Charles Ives. Und seitdem habe ich ihn immer wieder dirigiert und mit großer Freude. Und ich liebe diesen Mann. Ich finde ihn wunderbar. Im besten Sinne amerikanischer Pionier. Und er ist vielleicht der originellste von allen Pionieren in der modernen Musik für mich.
Und ich bin gespannt, mehr darüber zu hören, was ihn dazu macht, was eigentlich das Besondere ist an Charles Ives für dich, was du in seiner Musik entdecken kannst, was dir so die Augen geöffnet hat für die Welt der Moderne. Du wirst dieses Konzert bei den Kunstfestspielen gestalten mit einer ganzen Reihe von Hannoveraner Chören, mit der NDR Radio Philharmonie, mit Musikerinnen und Musikern von der Hochschule Hannover und auch mit Thomas Hampson, dem großen Bariton Thomas Hampson. Wir steigen ein in unsere Sendung jetzt mit dem Psalm 100, also Chormusik, in der Aufnahme mit dem San Francisco Symphony Chorus unter der Leitung von Michael Tilson Thomas. Wir begeben uns einfach mal rein in die Welt von Charles Ives und dann sprechen wir drüber. Psalm 100. Der Psalm 100 von Charles Ives in der Aufnahme mit dem San Francisco Symphony Chorus unter Michael Tilson Thomas. Musik, die auch in dem Konzert zu hören sein wird, was du bei den Kunstfestspielen dirigierst, Ingo, am 8. Juni im Kuppelsaal in Hannover. Charles Ives so in den Mittelpunkt zu stellen, er hat viel mit deiner eigenen Geschichte zu tun, aber ich glaube, er passt für dich auch in unsere Zeit besonders gut.
Ja, ich meine, das Stück, was wir gerade gehört haben, wirkt ja erstmal konventionell, aber wenn man genau hinhört, gibt es immer so ein bisschen so Gegenstimmen, die so ein bisschen ihre eigenen Wege gehen. Und um Ives zu verstehen, muss man immer daran erinnern, dass sein Vater laut Abraham Lincoln der beste Bandleader in der amerikanischen Armee war, angeblich. So, der Vater war also Musiker, hat die Militärband geleitet. Und hat zu Hause mit seinem Sohn die verrücktesten Experimente gemacht, hat also die Klavierseiten verstimmt, hat versucht, ein Gewitter am Klavier nachzumachen. Dann gibt es ja diese berühmte Geschichte, wo er mit seinem Sohn auf den Kirchturm gegangen ist und des Ortes und hat die umliegenden Dörfer gebeten, ihre Bands zu schicken. Die hatten alle ihre eigenen Märsche und die hat er sich dann alle gleichzeitig angehört und so. Also der Vater war eigentlich der richtig Verrückte. Der junge Ives hat das natürlich alles aufgesogen und als er dann angefangen hat zu komponieren, hat er versucht, diese ganzen Experimente, die er da erlebt hat, irgendwie zu Papier zu bringen. Ja. Und das ist schon irgendwie ganz verrückt. Und ich würde jetzt, dass wir als zweites dieses Stück spielen, was tatsächlich sozusagen mir die Tür geöffnet hat. Das ist der zweite Satz aus Three Places in New England. Mhm. Und da ist von Putnam's Camp die Rede. Das war wohl irgendwie so ein Outdoor-Feldlager und war großes Fest wahrscheinlich auch. Und man hört dort auch immer wieder verschiedene Blaskapellen gegeneinander spielen. In der Mitte gibt es so ein großes Diminuendo und dann erscheint eine Fee. Weil der ist es so, dass der Junge, also das ist wohl dem Ives selber passiert, weil er beruft sich immer auf Erlebnisse, die er selber gehabt hat. Er hat sich wohl entfernt von diesem Fest. Es war ihm zu viel. Er ist in den Wald gegangen. Und deswegen wird die Musik immer leiser, weil er sich ja entfernt hat. Und dort in dem Wald erscheint ihm eine Fee. Und dann kommt er langsam wieder zurück. Und am Schluss ist es das Tohuwabohu noch viel größer als am Anfang. Ja. Also dies aus dem Leben gegriffene in seiner Musik. Das finde ich einfach so toll.
Ja, und also diese Feierlichkeiten, das müssen Feierlichkeiten zum 4. Juli gewesen sein, weil dieser Putnam, auf den sich das bezieht, ich habe das mal nachgeguckt, das war nämlich ein General, Israel Putnam, der in der großen Schlacht 1775 am Bunker Hill eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und der hatte dort ein Winterlager. Und da fanden dann immer diese Feierlichkeiten zum 4. Juli statt. Mhm. Also insofern ist da schon auch dieses, dass da Blasmusik eine Rolle gespielt hat, gar nicht weit hergeholt, sondern das wird so gewesen sein bei so einem Fest.
Ganz genau. Putnam's Camp. Das war auch patriotisch natürlich.
Patriotisch. Hören wir uns das mal an. Das ist jetzt eine Aufnahme vom NDR Elbphilharmonieorchester unter Alan Gilbert.
Thank you.
einfach großartig. Putnam's Camp von Charles Ives. Ja, und also ich meine, was für eine Gaudi. Es ist aber, glaube ich, auch echt anspruchsvoll, das zu spielen und dann nicht aus der Kurve zu fliegen, oder Ingo?
Sehr, sehr. Es geht gleich im zweiten Takt schon los, ja. weil die Bläser sich um ein Achtel verschieben gegen das Schlagzeug und das wird dann später wieder zurechtgerückt. Naja, ich wollte nur noch mal daran erinnern oder überhaupt erzählen, dass ich saß bei meinem Freund Anton Plate, da war ich 16 oder 17, in seiner Wohnung.
Anton Plate eben auch Komponist.
Ja, genau, über den haben wir auch schon geredet. Dann hat er gesagt, Ingo, ich spiele dir jetzt mal was vor. Und dann hat er dieses Stück aufgelegt und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja. Aber das war echt meine, wie soll ich sagen, Initiation in die Moderne, in der Musik. Und es hat mich einfach seitdem sehr geprägt, auch weil der ist ja komplett undogmatisch, der Ives. Der hat sich ja, Schönberg kannte ihn, hat ihn auch geschätzt, aber Ives hat sich ja nicht gekümmert um 12-Ton-Musik oder europäische Musik überhaupt, sondern der hat einfach komponiert, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Und er hat durch seinen Vater da Dinge erfahren, gehört, die er dann irgendwie verarbeitet hat. Und hier ist es, ich meine, man kann das ja richtig hören, wie die Blaskapelle entweder aus der Kurve fliegt, ja, wo die Eins immer zu spät kommt, oder dann auch gegeneinander gespielt wird und dann kommt plötzlich das ist einfach von einem Wit, wie die Engländer sagen, ja. Der ist einfach unglaublich. Und diese etwas hemdsärmelige Art, an dieses Ganze ranzugehen, die Musik einfach so zu schreiben, wie sie einem irgendwie gerade gefällt, das hat mir an Ives immer sehr, sehr gefallen.
Und es ist ja so gesehen auch total modern, ja? Also
ja, klar.
Dieses, dass er einfach Sachen, die quasi parallel ablaufen, übereinander setzt und zeitgleich stattfinden lässt, egal ob die Rhythmen sich überlagern oder gegeneinander verlaufen oder auch wie die Klänge sind. Also es wird dann ja zum Teil auch dissonant, mal stärker, mal weniger und so. Da hat er im Grunde doch Kompositionstechniken vorausgenommen, die dann erst 30, 40 Jahre später en vogue wurden.
Ja, und er hat sich auch bedient in der amerikanischen Volksmusik, Militärmusik, alles genommen, was ihm irgendwie über den Weg lief.
Ja.
Man muss aber jetzt auch mal sagen, heute können wir das alles spielen. Ives selber hat ja sehr, sehr deprimierende Erfahrungen gemacht zu seinen Lebzeiten, weil immer, wenn er das Musikern vorgesetzt hat und versucht hat, dass sie das mal spielen, wurde er regelmäßig für verrückt erklärt und so. Und er hat seine Stücke, wenn überhaupt, erst Jahre, zum Teil Jahrzehnte später gehört. Er hat ja dann auch relativ früh aufgehört zu komponieren und da kommen wir aber noch drauf.
Ein Stück, was du gerne hören wolltest, ist aus dem Orchestral Set No. 2 für Orchester und Chor, nämlich der dritte Satz From Hanover Square North. Und der ganze Titel dieses Satzes ist noch ein bisschen umfangreicher. From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voice of people again arose. Also es geht um einen tragischen Tag, an dem sich dann die Stimmen wieder erhoben haben. Was ist das denn für eine Geschichte?
Also das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, aber es ist der Tag, an dem bekannt wurde in Amerika, dass die Lusitania, ich glaube von den Deutschen, versenkt worden war im Atlantik.
Im Mai 1915 war das.
Mai 1915. Mhm. Und das war ja der Grund, warum die Amerikaner im Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Also das war so eine Art September 11 Feeling in New York. Und Ives war unterwegs, er war am Hanover Square. Ich meine, das ist natürlich auch besonders schön, dass wir das in Hannover spielen. Und dort hat er erlebt, und das ist eben so typisch für Ives, er hat einfach erlebt, wie die Menschen da auf dem Bahnhof standen und diese Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die Menschen fangen an zu singen. Und man hört also, wie diese Menschen, die auf einen Zug warten, anfangen zu singen, weil sie alle so ergriffen sind von dieser Situation, betroffen sind. Ja. Mhm. Und dann kommt der Zug und die steigen alle ein. Die Türen gingen zu und man hört die Musik nur noch aus der Ferne. Das ist in diesem Stück nicht durch Gesang dargestellt, sondern durch Instrumente. Das war bei ihm irgendwie eigentlich immer eins, ob das gesungen wird oder ein Instrument das spielt, das war ihm nicht so wichtig. Das hat er ganz sicher so erlebt, da bin ich also ziemlich sicher, und das komponiert er dann. Das hat natürlich auch den Hintergrund, das ist sicher für ihn auch, dass ein tragischer, steht ja auch im Titel, tragischer Tag war, aber was ihn eigentlich interessiert hat daran, weil die Tatsache, dass sie anfangen zu singen, dass die dann in den Zug steigen und der Zug fährt weg und dass dadurch die Musik verklingt. Und das finde ich so irrwitzig, dass er sozusagen so eine akustische Erfahrung versucht aufzuschreiben. Das ist so wie den Sachen, die er bei seinem Vater gehört hat, hat er auch versucht aufzuschreiben. Also das war seine Art zu komponieren. Es gibt viele Stücke von ihm so. Es gibt Stücke, die heißen Over the Pavement, wo er einfach Rhythmen von Pferdegetrappel vor seinem Fenster versucht hat aufzuschreiben und so weiter und so weiter. Also es gibt immer diesen total direkten Bezug zu dem, was er erlebt hat.
Also Ives, wirklich eine totale Ausnahmeerscheinung in der Musik. Und wir hören uns das an. From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voice of the people again arose. Ja, man hört es genau, wie die Türen sich schließen, wie die Musik dann plötzlich verschwindet. In From Hanover Square North aus dem Orchestra Set No. 2 von Charles Ive. Das war eine Aufnahme mit dem Cleveland Orchestra unter Christoph von Dohnányi. Und du sagst es zwischendurch, dass da dasselbe gespielt wird, aber einfach in unterschiedlichen Tempi.
Ja, die spielen alle di-da-di-dam-ta-da-di-da-di. Langsamer, ne? Es ist wie so, vielleicht hat die eine Gruppe angefangen und die andere in einer anderen Tonart. Und die haben natürlich nicht alle gleichzeitig angefangen zu singen, sondern alle haben irgendwie, die hat sich dann langsam verbreitet und am Schluss singen sie es alle zusammen. Ich finde es eines der wahnsinnigsten Stücke von Ives.
Ja, ja. Total eindrucksvoll und er hat das zwischen 1915 und 1919 komponiert. Du hast ja eben schon gesagt, es war eben auch so, dass dieses Schiffsunglück dann mit dazu geführt hat, dass die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingestiegen sind. Und diese Thematiken, die haben ihn ja auch umgetrieben und das finde ich eben auch, das ist auch irgendwie typisch für ihn, dass so unterschiedliche Themen bei ihm zusammenkamen. Der Patriotismus und dann diese Fragen, was ist eigentlich mit uns und dem Krieg? Und dann auf der anderen Seite hat er ja auch wirklich unglaublich humorvolle Sachen komponiert, die so richtig total aus dem Alltag gegriffen waren. Also dieses, was man in seiner Musik hört, was da alles an unterschiedlichen Dingen zusammenkommt, das treibt ihn ja auch inhaltlich um sozusagen.
Naja, und ich würde gerne an der Stelle, wir haben das in unserem Programm für dieses Jahr auf die erste Seite, auf die Seite 3, Entschuldigung, gesetzt. Ein Zitat von Charles Ives, das ich ganz wunderbar finde. Ich sag's mal erstmal auf Englisch. There can be nothing exclusive about substantial art. It comes directly out of the heart of experience of life and thinking about life and living life. Ich würde das so übersetzen. Wesentliche Kunst schließt niemanden aus, denn sie entsteht ganz ursprünglich aus der Erfahrung des täglichen Lebens, dem Nachdenken darüber und aus dem Leben selbst. Genauso hat er komponiert und so hat er seine Kunst auch verstanden. Mhm. Ich finde das bemerkenswert. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, das ist irgendwie, seitdem ist das irgendwie auch Maßstab für alles, was ich mache. Das ist auch schon irgendwie so, weil ich mag diesen ganz einfachen, klaren Zugang zu Kunst, den mag ich. Und der ist auch allen vermittelbar, meiner Ansicht nach. Wir richten immer zu hohe Hürden auf und Barrikaden und wollen lieber unter uns bleiben. Aber Ives war in dem Sinne, glaube ich, Demokrat. Mhm. Er wollte für alle schreiben. Deswegen hat es ihn sicher auch sehr getroffen, dass man seine Musik dann nicht spielen wollte. Die fanden das alles zu schwer und so. Es ist auch sehr oft unspielbar, muss man wirklich sagen. Also das hat ihn nicht gekümmert, ebenso wenig, wie man es ja von Beethoven sagt. Ja, und dann hat er irgendwann halt aufgehört und nur noch als, hat sein Geld verdient als sehr, sehr erfolgreicher Versicherungsmann. Also hatte seine eigene Firma.
Versicherungsmakler. Er wollte unbedingt etwas machen, was ihm den Rücken frei hält, dass er in der Kunst das machen kann, was er will, dass er da eine Freiheit hat und nicht darauf angewiesen ist, mit der Kunst Geld zu verdienen und sich dadurch dann irgendwie anpassen zu müssen, damit seine Sachen unbedingt aufgeführt werden oder was. Er wollte das schreiben, was er schreiben wollte.
Klar, da hast du völlig recht. Aber er hat auch als Versicherungsmakler irgendwie hatte gewisse Ideale gehabt, die Menschen wirklich zu versichern gegen bestimmte Dinge. Das steckte damals ja noch in den Anfängen. Und er hat übrigens das viele Geld, was er wohl dabei verdient hat, auch unter seinen Komponistenkollegen verteilt, ja, die ähnlich wie er versucht haben, eine uramerikanische Musik zu schreiben. Denn das ist ja auch wichtig in dem Zusammenhang. Bis Ives auftaucht und ein paar von seinen Mitkämpfern war in Amerika irgendwie nur die europäische Musik wirklich vorhanden. Und das ist also auch ein Akt der Selbstbefreiung. Ja,
ja. Ja, und ein Beispiel ist vielleicht in gewisser Weise das nächste Stück, was du ausgesucht hast, nämlich Charlie Rutledge. Da werden wir jetzt auch Thomas Hampson hören, der ja dann auch in Hannover dabei sein wird in dem Konzert im Kuppelsaal. Und dieser Charlie Rutledge ist auch ein uramerikanischer Charakter.
Ein Cowboy, ja, einer, der versucht, ein Pferd zu zähmen, ne? Oder wie ist es? Also jedenfalls sitzt er auf dem Pferd und dann passiert ein Unglück und er überlebt es leider nicht, aber es wird sehr lakonisch erzählt.
another good cowpuncher has gone to meet his fate. I hope he'll find a resting place within the Golden Gate, the Golden Gate. Another place is vacant on the ranch of the XIT. 'Twill be hard to find another that's liked as well as he. The first that night was Kit White, a man both tough and brave. While Charlie Rutledge makes the third to be sent to his grave. Caused by a cow horse falling while running after stock, 'twas on the spring roundup, a place where death men mark. He went forward one morning on a circle through the hills. He was gay, full of glee, and free from earthly ills. But when it came to finish up the work on which he went, nothing came back from him. His time on earth was spent. 'Twas as he rode the roundup, a XIT turned back to the earth. Poor Charlie shoved it in again, his cutting horse, his spur. Another turn, and at that moment, his horse, the creature, spied and turned and fell with him. Beneath poor Charlie died. His relations in Texas, face never more we'll see, but I hope he'll meet his love once beyond in eternity. In eternity, I hope to meet his parents. We'll meet them face to face, and that they'll grasp him by the right hand at the shining throne, the shining throne, the shining throne of grace.
Thomas Hampson war das mit Charlie Rutledge von Charles Ives und begleitet wurde er vom San Francisco Symphony unter Michael Tilson. Thomas hier natürlich in der Kammermusikversion. Auch ein Stück, was ihr aufführen werdet. Dann auch mit Thomas Hampson. Ja, ich meine, der ist aber einfach auch ein fantastischer Sänger. Nicht nur für Charles Ives, aber da gibt es eigentlich kaum jemanden Besseres, ne?
Ja, der hat sein ganzes Leben lang Ives gesungen und als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, klar, wenn ich kann, dann komme ich. Und jetzt kommt er und ich freue mich sehr drauf.
Ja, ja, richtig schön. Charles Ives hier also nochmal von einer ganz anderen Seite, aber ich finde, das passt wunderbar zu dem, was du vorher gesagt hast. Man spürt bei diesem Stück auch, er wollte Musik für alle machen, er wollte zugängliche Musik schreiben, er wollte was, ja, was für alle irgendwie anschlussfähig ist. Und
man hört das Pferd immer schneller rennen und schließlich das Unglück, hört man sehr gut.
Ein Beispiel für so sehr direkte Musik, wo sich sofort auch erschließt, was da los ist, ist auch das nächste Stück, was du ausgesucht hast. From the Steeples and the Mountains. Steeples, das sind Kirchtürme für 4 Schlagzeuger, 2 Trompeten und Posaune. Also auch eine interessante Besetzung. Was ist das für ein Stück?
Ja, da gibt es 4 Glockenspieler. Die werden wir im Kuppelsaal oben verteilen im Raum. Dass das wirklich 4 verschiedene Kirchtürme oder Berge sind.
Aha.
Und die spielen alle in verschiedenen Tonarten: C-Dur, D-Dur, H-Dur und B-Dur, glaube ich. Weiß nicht mehr ganz genau. Und die spielen dann so Tonleitern. Und es klingelt also ordentlich, ne? So von den Bergen. Also der ganze Raum ist erfüllt von diesen Glocken. Und dazu spielt eine Trompete und eine Posaune so eine Art Kanon. Also die spielen so hintereinander her. Und am Schluss, wie immer bei Ives eigentlich, kulminiert es. Es gibt immer bei Ives diesen Punkt, wo etwas kulminiert und dann bleibt noch was hinterher noch übrig.
Auch so ein bisschen in Anlehnung an diese Geschichte, die du vorhin erzählt hast, wo er mit seinem Vater auf dem Kirchturm war und so verschiedene Dinge gleichzeitig passiert sind. Ja, ich weiß, das kennen wir auch alle, ne? Wenn man unterwegs ist draußen in einer Stadt, wo mehrere Kirchtürme plötzlich anfangen, die Glocken zu läuten. Ja, Charles Ives hat daraus Musik gemacht und du hast es aufgenommen mit dem Ensemble Modern. Auch ein fantastisches Stück, From the Steeples and the Mountains von Charles Ives, Ingo Metzmacher am Pult des Ensemble Modern. Und Sie sind bei Metzmacher hört. Heute geht's um Charles Ives. Ja, ich kann das gut verstehen, dass der dich damals schon begeistert hat mit seiner Musik und dass der für dich wirklich so die Tür aufgestoßen hat für die Beschäftigung mit der neueren Musik, der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und man muss sich ja klar machen, er selber, Charles Ives, ist 1874 geboren. Und das heißt also, das ist wirklich noch ein früher Vertreter, aber er ist eben so modern in dem, was er da macht.
Ja, und was mir auch gefällt, ist, der hat sich ja selber auch nicht so über die Maßen in den Vordergrund gespielt und sich nicht so ernst genommen. Es gibt ja diese wunderbare Geschichte, dass Bernstein eben in den 50er Jahren die vierte Sinfonie in New York aufgeführt hat. Das war, glaube ich, sogar eine Erstaufführung. Und,
von Ives.
Von Ives, und hat ihn eingeladen in die Carnegie Hall. Und Ives ist nicht gegangen, sondern hat das zu Hause am Transistor gehört. Er wollte halt nicht in die Öffentlichkeit gehen, oder das vermute ich jetzt mal, aber dieses Bild, ja, dass der Ives mit seiner Frau, die den wunderbaren Namen Harmony Twitchell hatte, zu Hause in der Küche am Transistor sitzt, um seine unglaubliche vierte Sinfonie in der Übertragung aus der Carnegie Hall zu hören. Also das ist für mich irgendwie ein unglaublich berührendes Bild. Ja. Aber ist irgendwie typisch für ihn. Schönberg hat ja zu ihm über ihn gesagt, das finde ich irgendwie sehr schön, er hätte den Ives getroffen oder seine Musik kennengelernt. Ich weiß nicht, getroffen hat er ihn, glaube ich, nicht, aber seine Musik kennengelernt. Und das wäre jemand, der sich immer treu geblieben wäre. Und das ist, glaube ich, auch eine große Qualität von Ives, dass er sich nicht hat irgendwie manipulieren, verführen, was weiß ich, lassen, sondern er hat seinen Weg einfach gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt komponiere ich nicht mehr. Haben ja andere vor ihm auch schon getan. Rossini zum Beispiel, ne? Mhm.
Ja, er hat sich da nicht beirren lassen, ne?
Er hat sich nicht beirren lassen und hat dann gesagt, dann ist es halt so, das ist jetzt mein letztes Stück und das hat den schönen Titel Sunrise. Mhm. Aber das spielen wir jetzt nicht.
Sondern wir machen unseren Ausflug.
Wir machen unseren Ausflug, ja. Ich meine, es gab damals viele tolle, wahnsinnig experimentierfreudige Komponisten. Charles Ruggles zum Beispiel, ja, den man heute auch gar nicht mehr spielt. Und es gab natürlich einen, der ist noch weit darüber hinausgegangen, weil er hat seine eigenen Instrumente gebaut. Ja, sich erstmal das Instrument gebaut, mit dem er seine Musik überhaupt gespielt haben wollte, und das war Harry Partch.
Und Harry Partch, bisschen jünger als Ives, nämlich 1901 geboren. Und er hat ein Stück geschrieben, das nennt sich Barstow. Und das ist auch, da ist auch eine gewisse Verwandtschaft mit Ives, was sozusagen den Ausgangspunkt dieser Komposition angeht. Wenn ich an die Geschichte denke, die vorhin war bei dem Hanover Square und den Menschen, ja, die er da beobachtet hat. Hier geht es nämlich bei Harry Partch um Hitchhiker's Inscriptions from a Highway Railing at Barstow. Also es geht um Graffitis, die Leute auf Verkehrszeichen gesprüht haben oder an Verkehrsgeländer oder sowas. Und die hat er abgeschrieben und hat daraus Musik gemacht. Das ist ein Stück für zwei Stimmen und Instrumentalensemble. Hier Stephen Kam und Robert Osborne mit der New Band. Wir hören da einfach mal rein.
Barstow! 8 hitchhiker inscriptions from a highway railing at Barstow, California. Number 1. It's January 26. I'm freezing. Ed Fitzgerald, age 19. 5 feet 10 inches, black hair, brown eyes. Going home to Boston, Massachusetts. It's 4 and I'm hungry and broke. I wish I was dead, but today I am a man. Going home to Boston, yeah, Massachusetts. It's 4 p.m. and I'm hungry and broke. Today I am a man. Oh. number two. Gentlemen, go to 530 East Lemon Avenue. Gentlemen, Monrovia, California. Gentlemen, for an easy handout. Gentlemen, go to 530 East Lemon Avenue in Monrovia for an easy handout. Gentlemen. Yo ho ho. Go to 530 East Lemon Avenue in Monrovia for an easy handout. Gentlemen. Yo ho ho.
Das war mal ein Eindruck aus den 8 Hitchhiker Inscriptions from a Highway Railing at a Barstow von Harry Partch. Ja, also durchaus auch eine Verwandtschaft mit Charles Ives, ja, so crazy ihm, wie das ist.
Hätte ihm sicher gefallen und vor allen Dingen auch wollte ich noch sagen, dass man hat ja da so ein bisschen vierteltönig gehört in den Instrumenten und Ives selber hat ja auch, und das ist einer der ersten Stücke, die auch ich auch von ihm gehört habe, Stücke geschrieben für zwei Flügel, die ein Viertelton gegeneinander verstimmt sind.
Ja.
Also Ives hat mit allem experimentiert, ja, was irgendwie ihm unter die Hand gekommen ist.
Ich glaube auch, also du sagst ja vorhin schon, es brauchte auch erstmal irgendwie so ein Selbstverständnis, was ist eigentlich amerikanische Musik? Und da hat er ja auch einen großen Teil gehabt. Und ich weiß nicht, ob Harry Parch sowas hätte schreiben können, wenn es so jemanden wie Ives nicht vorher gegeben hätte, ja. Also,
stimmt.
Wir haben noch mal ein Stück The Circus Band. Da war er 20 Jahre alt, als er das komponiert hat. Charles Ives, The Circus Band. Gehört haben wir den San Francisco Symphony Chorus. Und am Pult des San Francisco Symphony stand Michael Tilson Thomas. Nun haben wir über ein Stück noch gar nicht geredet, Ingo. Was aber eins der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Stück von Charles Ives ist und auch titelgebend für euer Konzert bei den Kunstfestspielen, The Unanswered Question. Was ist an diesem Stück so besonders, dass das eines der bedeutendsten geworden ist, ja nicht nur in der Musik von Charles Ives, sondern man kann schon sagen, wirklich in der Musik dieser Zeit?
Naja, erstmal glaube ich, ist es richtige Programmmusik. Also da gibt es eine Trompete, die immer so eine Figur spielt, die man ohne weiteres als Frage verstehen kann. Also eine Frage. Und dann gibt es vier Flöten, die zunehmend erregt, also am Anfang ruhig und dann immer erregter, versuchen, diese Frage zu beantworten, weil sie immer wieder gestellt wird. Und ganz am Schluss des Stückes wird sie nochmal gestellt und bleibt unbeantwortet. Ja, es ist eigentlich ein ganz einfaches Setup, wenn man so will. Dazu hört man Streicher, die in so einer Art Loop irgendwie so eine harmonische Sphären irgendwie möglichst leise spielen. Und das ist sozusagen der Hintergrund des Bildes, wenn man so will. Und da kann man natürlich sehr viele Assoziationen dazu haben, was diese Frage wohl bedeutet, dass sie so schwer zu beantworten ist, wenn überhaupt, oder unbeantwortet bleibt. Da kann einem viel zu einfallen, aber es bleibt eben offen, weil es nicht mit Worten passiert, sondern mit Musik. Und das finde ich irgendwie großartig, ja. Und im Zusammenhang mit dem Festival oder so, finde ich es auch wichtig, dass Kunst eben keine Antworten gibt. Ja, Kunst ist nicht dazu da, Antworten zu geben. Kunst ist dazu da, zu fragen. Und es bleibt offen. Am Schluss ist es eine offene Form, wenn du so willst. Und ich habe mir gedacht, für meinen Abschluss mit den Kunstspielen ist es schön, wenn es offen bleibt, sodass jemand daran anknüpfen kann. Weil wenn ich es sozusagen abschließen würde, dann muss man ja nochmal dann neu beginnen. Aber ich würde es eben gerne übergeben. Und da schien mir dieses Stück auch besonders geeignet zu sein.
The Unanswered Question. The Unanswered Question von Charles Ives, hier in der Aufnahme mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter dir, Ingo. Es bleibt offen, 1906 hat er dieses Stück komponiert, nicht wissend, was das 20. Jahrhundert bringen würde. Du setzt dieses Stück an den Schlusspunkt deiner Zeit als Intendant bei den Kunstfestspielen Herrenhausen, Ingo, und lässt bewusst eine Tür offen damit.
Ja, ich glaube sehr an den Zyklus des Lebens. Es dreht sich immer weiter. Und ich hoffe sehr, dass die Kunstfestspiele auch ohne mich und mit Brigitta Mundendorf weiter florieren. Ich habe viele tolle Statements dazu gehört und wünsche den Kunstfestspielen nur das Beste.
Und ich wünsche dir erstmal ein ganz, ganz tolles Finale bei den Kunstfestspielen. Es war wunderbar, dass wir heute über Charles Ives sprechen konnten, der dir ja einfach auch so wichtig ist und so sehr am Herzen liegt. Ja. Ingo, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ich danke dir.
Und das Konzert, das ist am kommenden Sonntag, 8. Juni um 11 Uhr im Kuppelsaal in Hannover. Und das war Metzmacher hört heute über Charles Ives. Diese Folge des Podcasts finden Sie wie immer auch in der ARD Audiothek. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss sagen Friederike Westerhaus und
Ingo Metzmacher.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schroef angekündigt. Ludger Kaczmierczak.
Die Kabinettsmitglieder der Freiheitspartei von Geert Wilders würden mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen, so Schroef. Der Premier selbst und die übrigen Minister und Staatssekretäre wollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Ziemlich genau 11 Monate nach der Vereidigung des Kabinetts hat der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung platzen lassen. Ihm fehle innerhalb der Koalition die Unterstützung für seine verschärfte Asyl- und Zuwanderungspolitik, hatte er argumentiert. Die Bündnispartner wiesen diesen Vorwurf zurück und nannten Wilders Verhalten verantwortungslos und völlig unnötig.
Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Das haben die Berliner Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Tim Korge.
Der Schaden im U-Bahnhof Spechernstraße sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, teilte die BVG heute mit. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Es müsse außerdem ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden, um den Schaden genau bestimmen und beheben zu können. Dafür braucht die BVG aber eine Genehmigung. Deshalb werde der Betrieb der U3 ab Bahnhof Spechernstraße diese Woche voraussichtlich nicht mehr aufgenommen. Zwischen Spechernstraße und Wittenbergplatz fahren weiterhin Busse. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen.
Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller voran als erwartet. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind schon jetzt rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen vertraglich fixiert. Insgesamt will VW bis 2030 rund 35.000 Stellen abbauen, vor allem über Vorruhestandsregelungen und Abfindungen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern der Brücke. Die Brücke befinde sich jetzt in einem gefährdeten Zustand.